Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der wir heute etwas ganz, ganz, ganz Besonderes machen. Wir besprechen das Finale einer der Serien, die uns die letzten Wochen und Monate und eigentlich die letzten Jahre doch so untriebig gemacht haben. Jetzt ist es endlich da, das Grand Finale vom Ring der Musketiere, die legendäre vierte Folge und mein Gott, ist die legendär. Und die kann ich natürlich nicht alleine besprechen. Hier ist der Mein Treville. Hallo Kai.
Hallo Gregor. Du hast es gerade schon so schön gesagt. Wir haben quasi seit Jahren, Jahrzehnten dem vielleicht entgegengefiebert, weil die war ja für eine ganze Weile verschollen. Und ja, wir gingen ja selber nicht davon aus, dass man die jemals nochmal irgendwo zu sehen bekommt.
Genau.
Ja. Ja, großartig.
Und dann hat sich's ja über VHS-Rips und wie es alles war. Es hat die Wege zu uns gefunden. Und ich bin tatsächlich vor einigen Tagen in irgendeiner Facebook-Gruppe, irgendwie so einer Serien-Facebook-Gruppe, da hatte einer auch das Bild gepostet vom Ring der Musketiere. Und darunter waren so 80 Kommentare von Leuten, wie, das ist doch nicht echt, das gab's doch nicht. Alter, David Hasselhoff, Thomas Gottschalk, ist doch nicht dein Ernst und so. Und ich war echt schon versucht, den Podcast da rein zu posten. Aber ich dachte mir noch, warte mal, bis wir die vier Folgen besprochen haben. Ich dachte mir, in der vierten Folge, vielleicht kommt da noch mal was, vielleicht ist da noch ein kleines Highlight. Ist es wirklich ein Serienfinale, fühlt es sich so an? Oder ist es einfach nur die vierte Folge einer frühzeitig abgesetzten Serie? Und ich kann dir sagen, für meine Sache, Mann, was für ein, es ist ein Finale. Es ist wirklich ein Finale. Es hat einen Twist und es hat ein Comeback, das ich nicht am Kommen sehen, ehrlich gesagt.
Ja, so ein grande Finale, kann man sagen, ist das. Ja, aber auf eine Art und Weise, dass ich mich sehr gefreut habe, das Ding gesehen zu haben.
Absolut. Ich muss auch sagen, ich sag's ja ganz ehrlich, das ist die Folge, mit der ich bisher am meisten Spaß hatte.
Jetzt, aber gut, die erste war auch okay.
Die erste war auch.
Als Hasselhoff damals hier diese große Bühne aufgebaut haben, als Ablenkungsmanöver.
Ja. Also ich hab ja irgendwie, mit allen Folgen hatte man ja irgendwie Spaß und so. Ist ja nicht viel und so, halt vier Folgen, ne? Space Ranger Fans wissen mehr. Die haben immerhin sechs und so halt. Ne? Aber es ist schon, also die Folge ist schon, da dachte ich mir, und da sind auch noch die ein oder anderen kleinen Besetzungscoup ist da passiert und so. Also das ist schon echt faszinierend. Genau, und deshalb besprechen wir jetzt einfach mal so ein bisschen die Folge so chronologisch ab. Ich fange mal kurz an, Kai. Ne? Es fängt an in einer geilen Bankkulisse, die in der jemand gerade irgendwie eine Einzahlung oder eine Auszahlung macht. Und das war noch Schalter, weißt du, alles so Holzschalter, keine Scheiben, wie wir das so in unserer Jugend kannten, so mit Panzerglas und so. Es fühlt sich an wie eine Szene aus der nackten Pistole. Weißt du, habe ich gedacht, aus die erste Folge von die nackte Pistole. Ne? Sie haben zwei Mann erschossen. Und die Person, die dann diese Einzahlung vornimmt und die Bank verlässt, die geht an gefühlt 100 Leuten vorbei, die sagen, schönen Tag, schönen Tag, schönen Tag.
Ja, und die antworten ja auch alle so auf so eine Art und Weise, ja.
Schönen Tag, schönen Tag.
Der Nielsen gefehlt noch.
Ja. Das ist total faszinierend. Und dann findet ein Banküberfall statt. Vier maskierte Personen, die aussehen wie, als hätten sie Musketierkostüme beim Kinderkarneval geklaut, auch mit so Gesichtsmasken halt, ne, stürmen rein und überfallen diese Bank. Ne? Und das ist mein geiler Überfall mit Musik. Auch.
Ja.
Mit dem Musketier-Sam im Prinzip. Es sind verkleidete Musketiere, die halt da einen Banküberfall machen. Echtes Hollywood-Gesindel, wie wir hören.
Ja, halt, ne? Die haben ja auch so Tiermasken auf.
Ja.
Da war ich irgendwie so ein bisschen irritiert von, ja, dass die also musketierartig angezogen sind, aber noch so Tiermasken an. Also die Dame, die dabei ist, die hat ja so ein Katzengesicht irgendwie oder so, ja.
Ja, es hat mich übrigens erinnert an diese es gab mal irgendeine Zeichentrick-Musketierserie, wo auch Tiere, die mit Tieren besetzt halt war. Also irgend so eine Kinderserie mit den Musketieren, da waren die, glaube ich, Hunde oder so. An das musste ich in dem Moment irgendwie so ein bisschen denken halt, ne? Aber die Dame, die du gerade erwähnt hast, das ist Patricia Tallman. das ist Lyta Alexander aus Babylon 5. Und die ist hier als Imposter Woman drin. Sie hat auch, glaube ich, bis auf ein paar Worte am Ende, wo sie im Wasser hängt, hat sie keinen Text. Sie ist eigentlich so für ein bisschen Stunt-Action da. Und Patricia Tallman, Alter, dachte ich mir, das ist ja Lyta. Die ist halt, zu der Zeit hat sie halt oder überhaupt viel Stunt-Arbeit gemacht. Unter anderem ist sie auch die Beverly Crusher aus Generations, die ins Wasser geworfen wird von Data. Das ist sie auch gewesen, die da halt beim, du weißt, beim Schiff, ne, 18. Ja, Jahrhundert, ja, die dann von Data über Bord geworfen wird und so, das war auch Patricia Tallman. Auf jeden Fall dieser Überfall, da habe ich gesagt, Alter, es ist so geil, Fake-Musketiere, die einen Banküberfall machen und echtes Hollywood-Gesinde, großartig, das kann nur gut werden, dachte ich an der Stelle schon. Da hatte ich schon das Handy das erste Mal in der Hand, um dir zu schreiben. Ne? Ja, dann dachte ich mir, mach erstmal Notizen. Dann gab es ja diesen Radiotalk mit, und dann hatte ich, da fiel mir ein, ach ja, die gute Allison Doody ist ja Dr. Love. Das habe ich auch vergessen.
Ja. Hat ihn auch vergessen, ja. Ja, und er hat ja einen prominenten Gastredner dabei.
Aber das Geile war auch dieser Werbespot, den du gehört hast, dieses war wie Porno, Dr. Love ist auf Sendung und so. Also auch so, da dachte ich mir, Alter, was für eine geile Radiosender mit Allison Doody, Dr. Love. Und genau, ihr Gast ist der feminine Mann, ne, Peter Portus, seines Zeichens Thomas Gottschalk, der sich die Haare kämmt und von ihr noch gesagt bekommt, wir sind im Radio, das sieht hier keiner. Ja. Ja. Und sie stellt ihn als Mann des neuen Jahrzehnts, also der 90er, als Mann der 90er vor, ein Typ, der zu seiner femininen Seite steht. Da dachte ich mir so, Alter. Und er erklärt dann noch, ja, ich hatte drei kleine Schwestern damals.
Ich komme aus Deutschland,
aus dem Schwarzwald, sagt er. Genau. Aus dem Schwarzwald. Und da hatte ich drei kleine Schwestern, dann war ich immer der große Bruder. Und da musste man aber sich halt auch mit seiner weiblichen Seite beschäftigen. Und ich dachte mir, wie, ist das auch so großartig halt, ne? Und dann gibt's ja Anrufer in solchen Radiotalks. Und das ist natürlich der gute D'Artagnan. David Hasselhoff, der von den Zinnen seines Schlosses mit dem Funktelefon, also mit so einem, ne, mit, also Mobiltelefon anruft und sich ein bisschen über ihn lustig macht und sagt, ja, es ist kein femininer Mann, das ist ein Wolf im Schafspelz. Wenn der erstmal beim Date dran darf und so, dann ledert er los halt. Ne? Er nennt ihn auch so, ein Wolf im Schafspelz. Genau. Und sieht dann eine Zeitung liegen und erschrickt und sieht, oh Gott, wahrscheinlich wird in dieser Zeitung gerade erzählt, die Musketiere, die anscheinend allseits bekannt sind, haben einen Banküberfall gemacht. Das muss ja drinstehen. Und er sagt dann, könnten wir uns nachher vielleicht mal alle im Restaurant treffen, im Treville-Restaurant. Und sie, ja, alles klar, dann wissen wir Bescheid. Da dachte ich mir, wie geil, von einem Restaurant zu reden als Treffpunkt. Also er sagt den ja dadurch, während er auf Sendung ist im Radio, wir treffen uns bei Treville, es ist ein Notfall. Aber er erwähnt ja ein Restaurant als Treffpunkt, dass es nicht existiert. Also,
heutzutage würden alle Leute das googeln und
nicht finden. Ja, das war ich damals, gab es das nicht, ja.
Ja, das Beste an der Sache ist ja mal wieder, wir haben ja schon gesagt, die verlassen einfach immer ihren Posten hier, weißt du? Sie macht sie kurz ein bisschen Werbung und dann haut sie ab.
Genau, hat ja Peter Portus dabei, somit ist alles gut, ne? Ja. Jobs sind auch ein weitergehendes Thema. Wir sehen nämlich Aramis, der ist immer noch im Jobcenter. Nur, du erinnerst dich noch an diese herrische Dame, die ihn letztes Mal ausgelacht hat, ne, als sie ihn beim Job, und die ist mittlerweile verhaftet worden.
Nee, die wurde von den Leuten mit den weißen Westen abgeholt.
Stimmt, also, stimmt.
Ja, genau. Weil sie so ein bisschen scheinbar wahnsinnig geworden ist.
Er hingegen hat jetzt eine neue Sachbearbeiterin, die ja ihm durchaus gefällt. Ne? So eine sehr hübsche Frau, die ihm auch so ein bisschen Avancen macht. Und er macht vor allen Dingen Avancen zurück und sagt dann so, das ist halt so der typische 90er Jahre. Ne? So, Und da dachte ich mir so, Alter.
Tut ein bisschen weh.
Aber sie sagt zu ihm dann auch, Mensch, sie sind doch ein sehr starker Typ, oder? Ich hätte da einen richtig geilen Job für sie. Ja, ich habe hier voll Muskeln und so. So wären aber auch Typen dann so, weißt du? Fängst dann sofort an zu posen, weißt du? Und den Job, den sie hat, für ihn ist Müllmann. Also, Müllmann, wir verlieren in dieser Serie viel Zeit mit den Arbeitstätigkeiten. Er arbeitet da als Müllmann und bekommt auf seinem Pager diesen Ruf, dass er zu Treville kommen soll. Was sie vielleicht bei den anderen auch hätten machen können und nicht im Radio ansprechen sollen, aber mein Gott halt. Ne? Somit muss er seinen neuen Job, also hängt er quasi sofort an den Nagel und verlässt quasi diese Tätigkeit. Da geht noch so eine Dame an ihm vorbei, die ungefähr 3 Meter von dem Müllwagen entfernt steht und sagt, ist da noch Platz? Ne, weil er hat so einen Müllbeutel dabei und er sagt dann noch, ja, können Sie gleich reinhüpfen.
Ja, der ist so ein bisschen,
ja, aber ich find's geil, wie viel Zeit die Serie überhaupt so mit Rückblenden, gerade in dieser Folge, und mit so, mit den Problemen des Alltags von einzelnen Hauptfiguren irgendwie, ja, kämpft, oder?
Vor allem die Rückblenden, zu denen wir nachher kommen, die sind doch irgendwie relativ nutzlos für die Gesamtfolge. Also und, die nehmen ja eher so den Flow raus.
Ja, total. Ist, als hätten sie am Ende, weil ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt und gedacht, Alter, 40 Minuten, Alter, und die sind schon bei Minute 31 und die sind noch nicht mal aus dem Keller raus. Also, ja, Alter. Ja, ja. Aber auf jeden Fall sind die Musketiere bei Treville, ne, John Lee Davis, der ist aber weg. Also nicht nur er ist weg, sondern auch der Inhalt seines ganzen Geschäfts ist weg. Es ist alles weg und er ist nicht mehr da. Ja. Aber wer aber da ist, ist die Polizei, die unvermittelt reinkommt, die vier sofort verhaftet. Und, also wirklich so absurd, die stehen in diesem Gebäude, alles leer, ja, auf einmal kommen Polizisten rein, legen den Handschellen an, dann sagt D'Artagnan noch, wie lautet die Anklage? Was man halt so Polizisten fragt, die einen so verhaften, da wird ihm gesagt, Banküberfall, ne? Ja. Und dann werden sie in Zellen eingesperrt, getrennt nach Geschlecht, aber in derselben, also im selben Gang.
Im selben, ne, Trakt, ja. Genau.
Ja, ne? Ja. Alison Doody hat eine Zelle, die Jungs haben daneben direkt die andere Zelle. Und dann gibt's noch so ein bisschen Geschichtswissen. Oh, die Musketiere sind 1627 aus der Bastille ausgebrochen. Kai, wer weiß es nicht halt, ne? Und dann überlegt man, wie kommt man denn hier raus? Wir müssen ja unsere Unschuld beweisen. Ne? Und Anwalt und Treville ist weg, was ist da los? Also brechen wir aus. Und das macht man natürlich auf die klassische Art, wie man in den 80ern und 90ern aus Gefängnissen kam. Irgendjemand simuliert einen medizinischen Notfall. Ne? Genau. Das macht Cheech Marin sehr überzeugend, ehrlich gesagt, der einfach nur da zuckend sitzt. Dann kommen die Polizisten, die auch so ein bisschen kurz ein Gespräch hatten über den Job und so, ah, ist ein bisschen easy und so. Und die werden überrumpelt mit, also die schließen die Tür auf. Der Polizist tritt rein, wird sofort niedergetreten. Der andere Polizist wird von Alison Doody in den Schwitzkasten genommen, der stand so nah an der Zelle. Und damit hat man die beiden auch schon überwältigt, in die Zelle gesperrt und dann macht man den besten Restausbruch aller Zeiten, indem man durch unauffällige Schlendern das Gebäude verlässt, indem die in einer Reihe hintereinander an der Theke vorbeigehen. Und das Geilste ist, sie gehen so, weißt du, wie wenn ich dir sage, Kai, geh jetzt unauffällig. Versuch, unauffällig zu gehen. Und du siehst da, nochmal, du siehst da David Hasselhoff, Thomas Gottschalk, Cheech Marin und Alison Doody.
Die spazieren da einfach raus, ja.
Also sie schlendern und das ist so, es ist so wirklich richtig geil, oder?
Ja, es ist auch so eine Art hier, verhaltet euch unauffällig und dann zieht man eine Lederjacke an, so eine Schnauzbartbrille, eine schwarze Sonnenbrille, damit man möglichst unauffällig ist. Ja. Genau so sieht das aus.
Genau so sieht das aus. Beweg dich unauffällig. Schlendere einfach so ein bisschen. Ne?
Ja. Also wie ich ja bei Zurück in die Zukunft, als Marty McFly hier mit der Lederjacke aufgetaucht ist, als Doc gesagt hat, verkleide dich, ja, oder hier mach unauffällig, ja.
Jetzt überschlagen sich aber die Ereignisse. Man kommt ja bei D'Artagnan erstmal zu Hause an und da ist alles kurz und klein geschlagen. Ne? Unter anderem, er hat ja so Ritterrüstung, da stehen die einen, hat man aufgehängt in der Mitte. Alter, die hängt so vom Seil runter und so. Aber man findet noch etwas, wie man früher in den 90ern kommuniziert hat, durch Videobandaufnahmen auf Fernseher.
Natürlich, ja.
Und da müsst ihr euch das vorstellen, bei ihm ist alles zerstört. Aber es gibt da irgendwie noch ein Videoband im Fernseher, den macht man an, ne? Und da ist Treville, der den Musketieren jetzt einen harten Twist erzählt. Sie wären nämlich nicht die wirklichen Musketiere, sondern sie sind eigentlich Fake-Musketiere. Und die richtigen Musketiere, die haben aber einen Spezialauftrag für ihn. Etwas, was viel wichtiger ist. Und deshalb hat man die als Fake-Musketiere gecastet, die so edlen Zielen hinterherlaufen, um alle abzulenken mit so edlen Werten. Aber der eigentliche Plan, die haben da einen ganz anderen. Er erklärt sich dann halt, ne? Ja. Und das Ganze, hast du es auch nur eine Sekunde diese Story geglaubt?
Nein. Also er sieht eben auch aus, so als hätte er das irgendwie machen müssen. Also er klingt halt auch eher so wie so ein Klischee-Bösewicht. Und es klingt auch so ein bisschen abgelesen. Also auch er kichert auch so dabei wie so ein Bösewicht plötzlich, weißt du, wie die lachen ja immer so. Ja, und ja, klingt irgendwie so ein bisschen seltsam. Und nein, ich habe das keine Sekunde geglaubt.
Aber es wäre ein ganz schöner Twist gewesen, wenn die einfach nur so als...
Das wäre, ne, der Megatwist.
Das wäre ein Megatwist gewesen, dass die gar nicht wirklich Musketiere sind. Obwohl man sich, D'Artagnan versichert ja auch, dass er die Stammbäume von denen alle mal nachkontrolliert hätte. Und die haben ja auch alle diese Ringe der Musketiere, somit sind sie
da
Musketiere.
Da müssen wir ja nachher auch mal reingucken.
Dann. Da müssen wir mal reingucken. Aber ich habe mich auch in eine Sache gefragt, warum dieses Videotape? Also,
ja, warum haben sie dieses... Warum nicht einfach einen Brief?
Ja, auch digital, der Brief. Das wäre ein Brief, wäre super. Porto, Zeitempfänger. Oh, scheiße. Und so unfrei oder so. Ja, nee, aber unfrei, dieses, es ist einfach so das typische, der typische Treville ist der Böse und er hat eigentlich andere Musketiere und die sind nur so da, um jetzt den quasi den Kopf hinzuhalten, ne? Ja. Also, was für ein Twist halt, ne?
Hätte es auch so lustig gefunden, wenn das Telefon geklingelt hätte und es wäre so ein R-Gespräch gewesen, das man selber noch bezahlen muss.
Ja, ein Telefonanruf hätte ja gereicht, ehrlich gesagt.
Ja,
aber
klar.
Die Mühe, die Anfang der 90er eine Videoaufnahme zu machen, diese Videoaufnahme in dem Fernseher zu truppieren und dann dich darauf zu verlassen, dass die den Fernseher anschalten und diese Videoaufnahme abspielen. Also ich muss dir sagen, sie konnten ja auch nicht die Polizei rufen, ne? Also es war ein bisschen schwierig. Sie waren ja die, wie wir erfahren, meistgesuchten Typen gerade in Los Angeles halt, ne?
Ja,
oder wo auch immer das spielt. Wir erfahren aber, dass diese Fake-Musketiere, nennen wir sie mal die Fake-Musketiere, gerade einen Diamantenraub durchgeführt haben. Und wie kommt man an die ran? Ja, denn um Diamanten loszuwerden, da muss man ja zu Personen gehen und bestimmte Personen so als Hehler, Dealer und so weiter. Und da hat man Joey die Schlange. Der gute Bert,
Joey die Schlange.
Bert Aramis, der hat diesen Kontakt, Joey die Schlange. Und der ist in so einem Restaurant. Und über den könnte man rausfinden, weil die versuchen ja sicher dann die Diamanten loszuschlagen. Und er ist der Typ, bei dem man das machen würde. Und diese ganze Szene ist auch wieder an Absurdität nicht so unser Bieten.
Ja.
Cheech Marin kommt da in dieses Restaurant, Joey die Schlange sitzt an einem Essenstisch, ne?
Und sagt, beschwert sich erstmal, was er für einen billigen Anzug anhat.
Sagt, Alter, was ist denn das für eine Jacke? Hast du eine Couch erschossen?
Das fand ich den besten Spruch.
Ja. Hast du eine Couch erschossen? Das hat mich schon das erste Mal gekillt. Das zweite Mal hat es mich gekillt, als er dann den Ober ruft, der sagt, können Sie dem Mann mal eine andere Jacke bringen? Und der wirklich mit einem Jackett kommt und ihm ein anderes Jackett gibt, das er anziehen kann, damit er da in einem, er hat dann ab dann nämlich ein braunes Jackett auf einmal an, als er bei ihm am Tisch sitzt. Also er hat ihn wirklich, warst du schon mal, also wenn du dich im Restaurant mit mir treffen würdest, Kai, ich sage, Alter, hier, Ober, haben Sie mal für den jungen Mann ein anderes Hemd, ne, oder so.
Ja, einfach eins von der Garderobe geholt, das hing da gerade oder so.
Aber ist das nicht ein bisschen, also, oder? Ist das nicht Wahnsinn und so?
Ja, halt, total, ne? Wahnsinn. Das zeigt natürlich, was für ein hohes Tier Joey die Schlange ist. Weißt du, dem gehört scheinbar das Restaurant. Der kann hier sagen, ey, hier, Ober, gib dem mal eine ordentliche Jacke
oder so. Richtig. Ja. Und dann sagt er aber, er hat so ein paar Connections und er könnte ihn mal mitnehmen. Ne? Und da gibt es jetzt ein zweites Schloss, ein schlossähnliches Gebäude, ähnlich wie D'Artagnan eins hat. Also quasi das Snake Mountain der Fake-Musketiere. Mhm. Was für ein Riesenaufwand, ein Gebäude mit so Burgzinnen und so nach außen so ein bisschen wie ein Schloss aussehen zu lassen halt, ne?
Ja, ja, ja.
Da geht man rein und da sind auch gleich ganz viele so Wachen und so, genau, also drei, um ehrlich zu sein, weil sie müssen ja auf vier kommen und so halt, ne? Und dann sagt man, könnt ihr mal mit dem Chef reden hier. Joey ist ja dabei, der führt ja den guten Bert dahin, der bietet ihn so als hier, das ist ein Mann am Hafen, der kann dir hier so ein paar Deals machen und so halt, ne? Und dann wird ihm der Chefbösewicht vorgestellt. Der schlendert die Tür runter, die Treppe runter und es ist leck mich am Arsch.
Es ist leck mich am Arsch.
Es ist leck mich am Arsch. Es ist Harry.
Sorry,
wir erinnern uns an die letzte Folge, wir erinnern uns noch daran, es ist der Ehemann von Anne-Marie Arthurs.
Ja, wir haben beim letzten Mal noch drüber geflaxt, weißt du, der ist hier den Hang runtergefallen und hängt dann wie Indiana Jones irgendwo an so einem...
Und das ist anscheinend wirklich passiert, sowas in der Art.
Ich
hab das nicht kommen sehen. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Der ist doch in der letzten Folge erst unten mit dem Auto explodiert und so, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich hatte mich sowieso die ganze Zeit gewundert, warum der, wenn du den Wikipedia-Eintrag vom Ring der Musketiere dir ansiehst, da gibt es ja immer so Rechtsinformationen, so Short Plotinformationen. Und dann gibt es bei Besetzung stehen halt der Hasselhoff, Gottschalk, Cheech Marin und so weiter. Da unten steht aber auch Corbin Burnson als Harry mit aufgeführt. Ja. Und da habe ich mich schon letztes Mal so gewundert, dafür, dass der so in einer Folge dabei ist, dass der damit aufgeführt wird. Gut, vielleicht haben sie sich nichts dabei gedacht, weil er so der bekanntere Name ist. Aber das ist der Grund, er ist in zwei der 50 Folgen dabei und so. Ist ja. Das unglaublich. Bird erkennt ihn natürlich auch sofort, aber offensichtlich er ihn nicht. Ne? Es ist auch kein Doppelgänger.
Genau, ja, kein also scheinbar kannten die sich nicht.
Da
also
war ich mir auch nicht mehr so sicher, ob er ihn nicht auch gesehen haben müsste eigentlich, oder? Ja. Also zumindest doch in dieser Bar, oder? Doch eigentlich schon. Zumindest als sie diese Barschießerei hatten. Aber gut, er war auch gut verkleidet mit der Sonnenbrille und dem Hut, muss man sagen. Und er hat dieses freshe Jackett an. Weißt du, deshalb hat er ihn vielleicht nicht erkannt. Ja. Ja, auf jeden Fall, die anderen Musketiere haben ihn anscheinend verfolgt und die beobachten, gucken sich jetzt dieses Schloss auch von außen an und sie stehen aber unter so einem Galgen. Da ist auch so ein Galgen im Vorgarten, haben die da hängen. Darunter verstecken die sich. Da dachte ich mir, Alter, das fällt aber auch über. Überleg mal, was das allein kostet. Der Aufwand für dieses Schlossgebäude. Dann hast du einen Galgen, wenn du einen Galgen im Vorhof stehen hast, wenn du bei der Straße wohnst, da werden doch die Leute reden. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall schleichen die sich an der Seite vorbei, um durch den, ich zitiere, Hintereingang reinzukommen.
Ne? Das finde ich auch super, weil man kommt zu dieser Türe, weißt du, und in der Regel würde ich ja so eine Tür erwarten, dass da eben, wie so bei der klassischen Burg hier, da ist ja so ein Holzknauf irgendwie davor, weißt du, so ein Brett. Aber das Brett ist außen. Da habe ich mich gefragt, warum?
Eigentlich ist es ja etwas, womit du... Innen, ja. Also es wirkt so, als willst du einsperren, was drin ist.
Ja.
Das
ein bisschen seltsam, ja.
Aber das scheint auch so zu sein, weil das ist ja der Folterkerker, den wir dann kennenlernen.
Kann natürlich sein.
Aber es macht trotzdem keinen Sinn, dieses Ding draußen zu haben. Auf jeden Fall drin bietet man ja Joey, die Schlange bietet ja die Dienste von Bird, dem guten Harry an. Jetzt wird's ganz verwirrt. Und der sitzt da erstmal und sagt, ich weiß nicht. Und macht so mit diesem Degen so an die Lippe und so. Und sagt, ich weiß nicht. Weißt du was? Okay, er kann für mich arbeiten. In dem Moment geht der Alarm los von dieser vom Hintereingang, der offensichtlich alarmgesichert ist. Kombiniere, sagt Harry sofort, der springt auf, du hast mich verraten, und ersticht Joey die Schlange.
Ja, bam, bam, bam. Unglaublich. Ja, also da war ich überrascht. Also er hätte ja vielleicht auch eher den Typen erstechen müssen, der da mitgekommen ist.
Ja, gut, er hat halt gesehen, ne, er hat ihn halt mitgebracht und dann gab es plötzlich einen Alarm, so einen Eindringlingsalarm, ne? Und da stand er da, wen man aber, der Eindringlingsalarm war auch dringend nötig, weil man hatte den guten Treville gefunden, der war standesgemäß auf der Streckbank. Ne?
Ja.
Auf der Streckbank, da wurde ihm gerade runtergeholfen. Dann stehen die in diesem Folterkeller und oben kommt Harry und seine Mannen rein und sagen, haha, ich bin es, wir sind die Musketiere und ich wollte ja immer schon ein Musketier werden, deshalb habe ich mir quasi eine eigene Truppe zusammengestellt. Ne, haha, so wie er letztes Mal ja auch sagte, er wollte ja immer ein Musketier werden. Ne? Ja. Und dann macht er das klassische A-Team-Ding und sagt, wir müssen jetzt aber weiter, weil wir haben keine Zeit, euch zu erschießen kurz oder euch umzubringen. Wir haben nämlich einen Banküberfall geplant und deshalb sperren wir euch jetzt in diesem Keller ein.
Keller.
Ja. Stößen dann so noch Bird mit runter, dann stehen die alle unten neben dieser Streckbank. Und ich dachte die ganze Zeit nur, was das alles gekostet haben wird, Alter.
Ja, also ich finde es ja super. Also erstens Maurice hier auf dieser Streckbank erstmal drauf liegen zu sehen. Er sagt auch noch so, oh, ich bin jetzt 3 Zentimeter länger oder irgendwie sowas.
Genau.
Und dann ist das noch so ein Klischee-Folterkeller, würde ich ihn fast nennen. Der könnte 1:1 aus Diablo, aus dem Spiel hier sein, weißt du? Da steht doch so eine eiserne Jungfrau rum und noch anderes Zeugs, was man so, weiß nicht, aus Filmen vielleicht eher kennt.
Also ich sagte, dieses ganze Set unten, dieser Folterkeller, und auch das, was wir am Ende noch sehen, wo sie Nebel vor dieses Schloss von den Fake-Musketieren haben, das wirkt wie, als wenn es aus einer Geschichten aus der Gruft-Intro-Szene wäre.
Ja, könnte auch sein.
Ja, es wird aber, die Absurdität hört einfach nicht auf halt, ne? Die werden also unten eingesperrt. Wir wissen seit dem A-Team, das ist immer eine gute Idee, wenn du die guten handelnden Personen gemeinsam irgendwo einsperrst und so. Ist immer eine gute Idee halt, ne?
Natürlich, ja.
Ne? Und weil der gute Harry mit seinen Männern und Patricia Tormann ja jetzt erstmal zum nächsten Banküberfall
muss.
Also während man unten alles absucht, beginnt jetzt erstmal die Rückblendenzeit. Ne? Da wird das mal plötzlich, wird ja so random, weil während Thomas Gottschalk und David Hasselhoff, ich muss den echten Namen sagen, versuchen, ganz eine Wand aufzustemmen.
Eine Pappmaché-Wand,
sieht man ja, dass die gute Anne-Marie ganz traurig guckt. Ja, sie hat gerade erlebt, ihr Ex-Mann ist doch wieder da, von dem sie in der letzten Folge noch dachte, der ist von der Schlucht gefallen und explodiert. Und dann wird sie erstmal getröstet und Treville kommt und sagt so, na, alles okay. Und dann gibt es so eine random Rückblende. Ne? Und ja. Ich habe erst gedacht, jetzt kommt so eine Szene, wie sie ihn kennengelernt hat, wie sie Harry kennengelernt hat.
Ja, genau. Ja,
aber nein, es wird noch schlimmer. Wir sehen sie als Kind auf dem Pferd reiten. Dann sehen wir einen Typen, der zuguckt, wie sie auf dem Pferd reitet. Und ich dachte erst so, ist das Harry? Der sieht nämlich ein bisschen so aus, finde ich, wie Harry. Warum ist der denn noch, also nicht jünger, sie aber schon? Dann fällt sie also in der jungen Version vom Pferd und der Typ sagt, ach Kind, du weißt doch, wenn du fällst, musst du aufstehen. Ja, Papa, okay, es ist der Papa, wie wir jetzt erfahren.
Das wäre super, wenn der auch Harry geheißen hätte. Oder es wäre Harry, das hätte das, die wäre noch einen ganz gruseligen.
Also die Ähnlichkeit ist aber da, oder?
Also ich dachte das auch, also bis zu dem, hi Papa, ja und sowas, ja.
Weil ich dachte, aber was sagt ihr denn das, wenn sie den Vater so aussehen lassen wie den Ex-Mann irgendwie? Das ja, ist so. Auf jeden Fall, er schenkt ihr dann so, er geht dann mit ihr so ein bisschen spazieren und erzählt ihr dann, hier ist das Buch zu der Geschichte, die ich dir immer erzählt habe, jetzt kannst du sie mal selber lesen, das wäre mein Albtraum. Weißt du, kannst du mich das Hörbuch geben? Sie bekommt die drei Musketiere, Alexander Dumas und so, also das Original, also das Buch halt die drei Musketiere und sie sagte, jetzt kannst du es auch selber lesen, was ich dir immer erzählt habe und so, ne? Und dann fragt sie ihn ja, warum denn den Ring, den er trägt, so aussieht wie der Ring, der in dem Buch beschrieben wird. Dafür muss sie aber anscheinend das Buch in der Hand haben für diese Erkenntnis. Irgendwie. Und er sagt, dieses Buch ist die Wahrheit. Dieses Buch ist nicht einfach ausgedacht, es beschreibt reale Ereignisse. Es gab die Musketiere.
Von unseren Vorfahren.
Genau. Ja. Und ich bin auch ein Musketier. Und eines Tages werde ich diesen Ring an meinen Sohn vererben. Und dann sagt sie, aber du hast doch gar keinen Sohn. Richtig. Deshalb wirst du es bekommen, weil ich vererbe es an, du bist mein Kind und ich vererbe es an mein Kind. Ne? Ja. Und wichtig, dann beschreibt er noch kurz was die Musketiere sind und so halt, ne, edler Sinn und pipapo. Sie sagt noch sowas, ach, wie Soldaten und Polizisten. Er sagt, guter Vergleich, aber es ist noch ein bisschen komplizierter. Und dann endet diese Rückblende irgendwie auf den Vater und ich dachte mir schon, okay.
Okay. Also ja, die hat dann plötzlich geendet.
Aber ja. Wir wussten das ja halt, ne?
Wir wussten das, deswegen, wie eben schon gesagt, die ist eigentlich total nutzlos, diese kleine Rückblick da, ja. Und es bleibt aber ja nicht dabei.
Nee, es bleibt ja nicht dabei. Während die drei dabei sind, die haben dann so ein Loch, ne? Ich glaube, die haben dann so ein Loch gemacht, in dem sie den guten hier Arthos auch noch schieben und so halt, ne? Dass sie sagen, hier, du bist klein, du kannst da mal rein, guck mal, ob wir da irgendwo rauskommen. Da fragt jetzt Anne-Marie Peter Porthos, a.k.a. Thomas Gottschalk, sag mal, wie bist du eigentlich Musketier geworden? Und er sagt, das nicht freiwillig. Und dann siehst du eine Rückblende, wie er Fußball gespielt hat. Also, und du siehst, dass das in den USA mit so einem, also Fußball, wie wir ihn hier halt spielen, aber mit so einem Tor auf so einem Feld, so ein bisschen sehr rostiges Tor, also sehr Billo halt, ne? Da hat er ja, mit Freunden Fußball, entschuldige, aber diese Szene war so absurd. Er hat mit Freunden Fußball gespielt und dann fährt sein Vater mit dem Auto vorbei und winkt mit der Hand aus dem Auto. Und er
winkt.
Er winkt zurück. Und in dem Moment findet offscreen ein Unfall statt.
Ja, also, ich hab Tränen gelacht, als ich die Szene gesehen habe. Also er kommt so, er winkt da raus und er winkt dann vermeintlich zurück, nachdem er irgendwie ihr Tor geschossen hat auf diesem Bolzplatz. Ja,
aber er ist, also das ist ein grades Feld da. Und er ist gefühlt 10 km/h gefahren. Und dann gibt es nur so einen kurzen Umschnitt auf den Darsteller des jungen Peter Porthos und du hörst, puff, als wenn es einen Unfall gegeben ist.
Ja.
Dann rennt er hin, ohne seine Kumpels, die interessiert das offensichtlich nicht, genau. Die mit denen er da Fußball spielt und das Auto liegt auf dem Dach.
Ja, und brennt.
Ja. Also, ich lasse es mal so stehen, wie das passiert ist halt. Ne? Sein Vater ist eingeklemmt, er zieht aber seinen Vater raus. Also,
der Vater sagt erstmal noch, nein, lauf weg, du kannst hier. Das Auto explodiert gleich und er zieht ihn raus.
Ja, genau. Er zieht ihn raus, dann rennen die weg und dann explodiert das Auto.
Ja,
Also, man muss das wirklich gesehen haben, ehrlich gesagt.
Das muss man echt gesehen haben. Vor allem der Tod, der danach folgt, der ist ja noch schlechter geschauspielert als das, was ich vor einiger Zeit mit Peter mal hier im Outer Limits Podcast gemacht habe. Also, das heißt so, hey, ich hole Hilfe und sowas. Und der Vater, der liegt da halt und der stirbt so innerhalb von einer Sekunde, weißt du? Der dreht so den Kopf so zur Seite und ist scheinbar direkt tot.
Er gibt ihm aber vorher noch den Ring vom Finger, sagt, geh nach Frankreich, geh nach Paris, such Maurice Treville, der wird dir alles erklären. Und jetzt leb wohl, peace out. Dann siehst du noch, wie der Junge wegrennt Richtung Wald, also anscheinend um Hilfe zu holen. Er sagt, da habe ich meinen Vater das letzte Mal lebend gesehen. Was ist eigentlich mit der Fußballtruppe geworden und so? Also,
ja, die haben weitergespielt.
Aber dieser Autounfall, das ist super, wirklich, wie der einfach mit der Hand aus diesem Auto vom Fahrersitz überm Dach winkt, 10 km/h auf dem gerader Strecke fährt und im nächsten Moment auf dem Dach brennend liegt, ist für mich eines der, ich habe vorhin geschrien. Vor Lachen.
Ich habe auch echt gelacht, ja. Und ich habe die Szene mir zweimal angeguckt, weil ich es einfach gar nicht glauben konnte, was da passiert ist.
Und dann geht's aber weiter. Dann wird ja noch Bird gefragt, wie er eigentlich Musketier wurde. Ja. Und dann hat er so eine Rückblende, wo du nur siehst, dass er irgendwo eingebrochen ist, Schmuck geklaut hat, die Schmuckschatulle ins Auto gepackt hat. Die ist ihm dann umgefallen im Auto. Und da hat er den Ring rausgezogen. Und dann sagt er, ja, das erzähle ich euch mal wann anders. Ist er ja gar kein Musketier im Prinzip, oder? Er hat ja nur diesen Ring geklaut, oder? Und dann wird John noch gefragt, der hat aber keine Zeit für seine Rückblende. Der sagt hier, nee, ich bin hier noch, ich arbeite hier gerade noch an einem Fluchtplan. Der ist auch der Einzige, der noch mit dem Ausbruch beschäftigt ist. Alle anderen sind mit ihren Rückblenden beschäftigt. Und dann macht er ja das hier mit dem Seil hochwerfen und dann sagt ja noch Peter zu ihm, ja, Selbstmord ist aber kein Fluchtplan und so, weil es wie so ein Geigen wird und so wirkt und so,
ne?
Auf jeden Fall, John hat keine Zeit für eine Rückblende, sondern muss halt sich um die Flucht kümmern. Dann haben wir noch eine ganz kurze Sequenz. Wir sehen ja die Fake-Musketiere, wie sie aus so einer Bank rauslaufen, auf ihre Motorräder springen und mit den Motorrädern dann noch über zwei Polizeiautos springen, die versuchen, die Flucht zu verhindern. Um uns, glaube ich, nochmal zu zeigen, die sind schon auch durchaus actionreich, die beiden. Auf jeden Fall sind die Musketiere dann mit diesen Seilen und Pipapo, die sind dann halt da rausgekommen halt, ne? Währenddessen kommen jetzt unsere Fake-Musketiere zum Schloss zurück. Da ist mittlerweile Nacht und Nebel. Das sieht also aus wie so ein Setting von Geschichten aus der Gruft halt, ne?
Ja.
Und dann sagen sie noch, aha, wir werden erstmal die Jungs wir werden die vier erstmal jetzt umbringen und so. Haha, genau, das werden wir jetzt tun. Ha, also wirklich. Dann springen unsere Musketiere durch den Nebel vor sie und sagen, haha, lasst uns die Klingen kreuzen und einen ehrlichen Kampf führen. Und das passiert dann auch. Wir haben eine Kampfszene, die ehrlich gesagt, die finde ich, ist so ein klassisches Duell. Ich habe mich gefragt, woher haben sie die Klingen? Ne? Also, aber gut, sie haben die Klingen, auch nicht alle Klingen. Bird hat ja fast ein Schwert dabei und dann kämpfen die gegen ihre Gegenstücke, weil die haben ja im Prinzip alle so ein Konterpart im Prinzip. Patricia Tolman darf sich von Alison Doody verprügeln lassen und so weiter halt. Ne?
Genau.
Und Bird hat am meisten zu kämpfen, weil der ist offensichtlich wirklich kein Musketier, sondern der ist ja nur mit dem Ausweichen beschäftigt, wird dann aber von Treville gerettet, der dann relativ souverän und muss ich sagen, John Rhys Davis hat mich da durchaus überzeugt, der sah cool aus.
Ach, so eine Eleganz beim Kämpfen, ja.
Ja, so genau.
So ein bisschen wie Mr. Worf, weißt du, so ein bisschen eigentlich zurückhaltend, aber trotzdem gekonnt, weißt du, so sehr mit sehr konzentrierten, eleganten Schlägen.
Ich habe so als sehr Souveränheit irgendwie.
Ja, halt, definitiv, ne? Ja, aber mit so einer extremen inneren Ruhe.
Am faszinierendsten war ich von Peter Portus, weil die Perücke war super, die das Stunt-Double von ihm getragen hat. Weißt du, weil alle anderen hast du so halb von vorne auch gesehen und hast schon gesehen, dass die so zumindest so gefechtet haben. Bei ihm hast du ihn nur so von hinten gesehen, er versucht es ja auch mal mit einer Lanze und so. Und das ist eindeutig so eine, das ist die Specht, das ist eine Perücke, die ungefähr so realistisch ist wie die bei Hannibal Smith im A-Team, wo du es auch immer an den Perücken gesehen hast, ab dem Moment, wo wann der Stuntman übernommen hat und so halt, ne? Auf jeden Fall ist dieser Kampf, ich finde diese Kampfszene durchaus unterhaltsam, weißt du?
Ja, die ist gut gemacht, ja. Also natürlich auch hier mit, wie heißt er?
D'Artagnan meinst du, ne?
Nee, mit Aramis hier, der kann ja quasi nicht so gut kämpfen, ja, und der bekommt ja dann Unterstützung hier von Trivils, vom guten Maurice, und dann gibt's so eine lustige Parcours-Ausweichszene mit
Bird.
Ja, ja, genau. Ja.
Wie gesagt, das ist sehr lustig und so, und er setzt sich da trotzdem durch, muss man sagen. Also, die Bösen, wenn sie besiegt werden, werden sie ja immer dieses Hausschloss hat ja auch einen Graben mit Wasser drin, wie sich's gehört.
Genau.
Irgendwo muss man ja eine Zugbrücke drüber ziehen können und so halt. Ne? Ja. Und deshalb ist da Wasser halt. Ne? Und ich fand auch John sehr geil, also D'Artagnan, der dann offensichtlich dem guten Harry sehr überlegen ist und dann einfach nur da steht und mit der rechten Hand nur einfach mit seinem Säbel, also ihm pariert, wie man das nennt, und ihm dann auch entwaffnen kann. Und Harry ergibt sich zum Schein, nur aber, um im nächsten Moment eine Pistole rauszuholen und dann mit dieser Pistole weißt du, fuchtelt er so mit der Pistole rum und bekommt aber sofort von Treville einen auf die Pfoten. Ne?
Ja, der hat ja kein richtiges Schwert, der hat nur so einen Stock.
Genau. Und dadurch verliert er die Pistole und kriegt auch noch einen getreten und landet auch im Wasser bei seinen drei Mannen, also bei Patricia Tallman und den anderen beiden Männern. Die vier liegen dann im Wasser und streiten sich erstmal. Du hast, so wie klassische Comic-Bösewichte, ne?
Ja, genau so.
Du hast gesagt, wir werden reich, wenn uns diese Kids mit ihrem Hund nicht, nicht in den Weg gegangen wären und so. Es ist total, wie geil er sich darüber noch aufregt. Jetzt hört aber auf, sagt er noch, ne? Und weil wir jetzt schon ja in der 38. Minute sind, kommt auch unvermittelt einfach die Polizei vorgefahren und verhaftet die Bösen. Also,
genau.
Es wird nicht erklärt, woher die kommen.
Woher kommen die?
Wer die gerufen hat? Warum die nicht eher da waren? Die fahren einfach mit zwei Polizeiwagen vor. Die Polizisten ganz wacker gehen dann sogar selber ins Wasser und holen die Jungs aus dem Harry so aus dem Wasser raus und so.
Ja.
Setzen die einfach hinten ins Auto und fahren mit denen weg. Die gute Anne-Marie muss sich von Treville noch so einen Satz anhören lassen. Wenn du das nächste Mal Heiratsgelüste verspürst, frag vorher mich, ja? So, sie guckt so wehmütig fast hinterher halt, ne?
Ja.
Und dann ist der große Abmarsch, ne? Und jetzt hat man gesagt, bisher war ja Bird immer mal hinten bei D'Artagnan, ist er mitgefahren, aber jetzt ist er offensichtlich reif für eine Reserve-Harley. Das ist so ein kleines Minibike, was aus irgendeinem. Ja,
also, das ist eine Lachnummer.
Ja, er kann das ja auch nicht wirklich bei sich an seinem Motorrad gehabt haben die ganze Zeit. Ja. Ne? Er gibt ihm das auf jeden Fall, so eine kleine Reserve-Harley, und sagt, mit der kannst du jetzt hinter uns herfahren und so. Du bist jetzt schon mal so bereit für zumindest diesen Schritt halt, ne? Und dann wird noch gesagt, John, wie ist eigentlich deine Geschichte? Ne? Also du hast ja noch keine Rückblende erzählt, wie du zum Musketier wurdest. Und dann sagt er, wie im Märchen, es war einmal. Und dann fahren die weg und fahren in den Sonnenuntergang, und der gute Bird fährt mit seiner Reserve-Harley, tuckert noch so hinterher. Ne?
Ja, ja, er tuckert so ein bisschen hinterher, genau.
Und
Schenkelklopfer.
Und dann ist es vorbei. Das Gute hat gewonnen, ne? Alles wieder gut. Die Musketiere reiten in den Sonnenuntergang, haben das Böse besiegt. Harry ist nicht tot, Gott sei Dank, er ist nur jetzt im Knast. Er droht zwar auch, dass er irgendwann wiederkommt, aber wir wissen alle, dazu ist es nicht gekommen. Ich glaube, jetzt auch nicht mehr. Ja, dann würde ich jetzt noch sagen, diese Folge, ich muss sagen, ich fand die mega unterhaltsam.
Ja, die ergab zwar hinten und vorne teilweise keinen Sinn, vor allem wieder diese Lückenfüller zwischendurch mit diesen Rückblenden. Also das ist ja irgendwie absolut überflüssig gewesen.
Aber mit was für einer Konsequenz sie das durchgezogen haben, oder?
Ja, es war sehr spaßig. Vor allem, wie gesagt, die eben beschriebene Szene hier mit Thomas Gottschalk Vater, der da über
den
Feldweg gefahren kommt. Ja.
Das ist auch wirklich meine Lieblingsrückblende. Die sticht auch wirklich Bird Aramis mit, er hat einfach nur den Ring geklaut. Und so, also die ist wirklich mit diesem winkenden Vater und dann diesem, auf einmal liegt das Auto auf dem Dach und brennt, das ist der absolute Hammer. Das ist
großartig, ja.
Also es ist wirklich, es fühlt sich aber auch wirklich wie ein Finale an von einer sehr kurzen Staffel,
ja,
oder?
Ja, es fühlt sich auf jeden Fall direkt wie ein Finale an, ja.
Ja.
Also man hat am Ende ja auch keine irgendwie, ja so, oh, hier in der nächsten Staffel irgendwie so eine Vorschau oder sowas wie bei den anderen Folgen. Also es endet halt einfach, ja.
Es ist aber ein gutes Ende für diese vier Folgen, muss ich sagen. Also
es macht Spaß
und es gibt ein überraschendes Comeback. Keiner hätte mit Harry gerechnet. Auch völlig absurd, dass der das überlebt haben soll, ne? Dieser kleine Twist mit Treville und so, den hat man vielleicht in den frühen 90ern noch nicht so kommen sehen und so halt, ne? Also, das ist schon alles gut, dass der eventuell die verraten haben soll und so eine andere Gruppe aufgebaut haben soll. Das ist schon wirklich, wirklich gut. Ich muss sagen, ich habe noch zwei Punkte, die ich kurz ansprechen möchte.
Ja, bitte.
Wir wissen ja, dass es von diesem Film von der Serie eine 90-minütige Schnittfassung als so eine Art Fernsehfilm gibt, statt diese vier Folgen. Kannst du dir auch nur im Entferntesten vorstellen, wie sie aus diesen vier Folgen irgendwie einen 90-minütigen Film gemacht haben soll?
Also ich glaube, in dem Film ergeben vielleicht die Rückblenden noch mal ein bisschen mehr Sinn, wenn man die irgendwie am Anfang direkt mit reinschneidet. Woher kommen die denn? Wer sind denn diese Typen da überhaupt? Also okay, so könnte ich mir das vielleicht noch zusammenreimen. Aber ansonsten, ich sag mal, da endet es dann sehr, sehr schnell. Also wie man da irgendwie eine runde Handlung draus machen will. Also wir haben ja in der ersten Folge was komplett anderes gesehen. Das war doch hier das mit diesem Flugzeug.
Ja, und ja.
So ein Zeug. Dann eben dieses Rockkonzert, das Ablenkungsmanöver. Und dann in der zweiten Folge haben wir wieder was anderes gehabt. Und dritte und vierte war ja so ein bisschen zusammenhängend.
Richtig,
da könnte man vielleicht eher schon was draus machen.
Ja, tatsächlich, ja.
Keine Ahnung, ja.
Also es ist schon daraus faszinierend, so wenig Material dann noch sowas zu machen irgendwie halt.
Ne? Ja, auf jeden Fall, ja.
Aber das ist so das eine, also ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Ich bin mal versucht, mir den irgendwann mal vielleicht, wenn man den über den irgendwann mal stolpert, mal anzusehen zumindest, um so mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die das gemacht haben. Aber noch ein Punkt ist, hättest du dir mehr Folgen gewünscht? Oder sagst du, jetzt reicht's auch?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also jetzt rückblickend wäre es natürlich schön, wenn wir noch irgendwie 3-4 Folgen besprechen könnten, weil jetzt sind wir halt durch damit. Mhm. Und auf der anderen Seite, ich glaube, es ist ganz gut, dass es auch nicht viel mehr Folgen gab davon.
Ja, ich sehe das wie du. Ich bin da auch sehr, so dass ich denke mal so, ja, okay, wenn es so ein paar Folgen werden. Also irgendwie ist die Serie auch nicht wirklich schlecht oder so halt, ne? Also sie ist halt super trashig halt, ne? Also ja, mega trashig.
So ein Kind ihrer Zeit, würde ich es einfach nennen.
Genau. Was alles ja auch zum Stück weit natürlich ist, aber es ist schon, ich glaube, mehr Folgen wären auch wirklich nicht nötig gewesen davon, wenn wir mal ehrlich sind. Also das war jetzt okay. Sagen wir mal so, sie haben jetzt aufgehört, solange es noch gut war. Weißt du?
Ja, genau.
Ja, ich stelle dir mal vor, die hätten 10 oder 13 Folgen davon gemacht. Ich glaube, da hätte man auch irgendwann die Lust daran verloren halt, ne? Aber da waren schon, es waren schon absolute kuriose Einfälle in dieser Serie drin, muss man schon sagen.
Und
man hätte ja noch viel machen können. Man hätte ja noch jetzt das, wie wurde eigentlich, ne? Sie deuten das ja an, dass er das jetzt so nicht sagen will, wie er zum Musketier wurde und so. Daraus hätte man noch was machen können. Man hätte generell so ein bisschen die einordnen können, wie die dann zu anderen Behörden stehen, was die überhaupt so besonders macht, ehrlich gesagt halt, ne? Außer, dass sie mit dem Degen umgehen können. Was ja blöd ist, wenn da einer eine Pistole vor dir hat, ne? Also schon da harmonisiert sich ja die Kampfbereitschaft so ein bisschen halt, ne?
Genau, ja.
Nee, also ich glaube auch, mehr Folgen wären wirklich nicht nötig. Aber so auch als mein Fazit so abschließend für das Ding. Ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Und dass wir es besprochen haben, ehrlich gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also es war ja eine große Überraschung, so ein Mega-Highlight, als du erzählt hast, hey, ich habe hier jemanden an der Hand, der hat das damals aufgezeichnet, weißt du, und stellt es uns zur Verfügung. Dafür war die Qualität auch echt gut für das, was wir gesehen haben. Für
definitiv.
Für eine alte
VHS-Sache. Ja, definitiv.
Genau, also ja, da habe ich mich gefreut und ich habe die Serie aber komplett anders in Erinnerung gehabt. Also was so an Bildern irgendwie so diese 25 Jahre noch so in meinem Kopf geblieben sind, das war irgendwie anders. Also ja, es ist jetzt irgendwie ganz schön gewesen. Aber ich verstehe auch echt, wie schon mal erwähnt, dass man da jetzt irgendwie nichts Größeres draus gemacht hat. Oder dass auch die Akteure vielleicht damit nicht mehr so in Verbindung gebracht werden.
Man findet super wenig darüber. Also es ist wirklich schon bemerkenswert und so. Also es ist so ein Kleinod der frühen 90er Jahre. Es ist eine Kuriosität in Fernsehen gegossen, alleine durch die Besetzung. Also seien wir mal ehrlich, die Besetzung ist halt der Wahnsinn halt, ne? Mit wie gesagt, definitiv. Wann hat Hasselhoff geschlafen in den 90ern, frage ich mich. Weißt du, wir hatten das, glaube ich, mal, als wir Baywatch Nights mal was dazu gemacht haben und so, ne? Wann hat der geschlafen? Also der muss ja wirklich fast permanent gearbeitet haben. Und zu der Zeit lief ja auch Baywatch wieder. Und also 92, wo das rauskam. Ja. Das ist schon unfassbar. Und Tommy Gottschalk und alles, Cheech Marin. Es ist eigentlich, die vier sind einfach eine geile Besetzung dafür, muss man sagen. Die sind auch das Highlight und weißt du, dann hast du noch jemanden wie John Rhys Davies, der dabei, der die Seriosität noch so ein bisschen mit reinkriegt. Also die Besetzung ist ein Fiebertraum. Es sind witzige Einfälle da und auch ein paar Sachen, wo man sagt, Alter, das können die nicht ernst gehabt haben. Das das ist einfach ein Kuriosum der frühen 90er und das ist auch gut so. Aber ich glaube wirklich, es ist gut so, dass es jetzt auch nicht mehr Folgen gewesen sind. Das hätte das Besondere kaputt gemacht, weißt du, 100 Folgen davon oder so.
Oh je, ja.
Ja, Kai, hast du noch, was du loswerden möchtest zu der Serie?
Jetzt erfüllt mich so eine innere Leere. Ich habe dir das gestern schon mal geschrieben, so, was machen wir denn jetzt, nachdem wir hier die 4 Folgen besprochen haben, dich auch so ein bisschen hingezogen haben.
Ja, wir finden was. Man muss sich ja nicht immer gleich ins nächste Abenteuer stürzen, wie wir hier erfahren. Aber das ist schon, das wird schwer, was Vergleichbares zu finden. Ne? Und es ist auch mal ein gutes Gefühl, mal was abgeschlossen zu haben. Halt, ne?
Auf jeden Fall,
ja. Weißt du, ich habe das ja auch mit so der einen oder anderen Serienbesprechung, wo ich auch weiß, die wird nie fertig werden wahrscheinlich. Aber das ist so, das ist so eine Sache, das ist ein gutes Gefühl, auch mal was abgeschlossen zu haben. Und das ist tatsächlich ein Kuriosum, dass es auch mal verdient hat. Wir sind wahrscheinlich der einzige Podcast, der je die Ring der Musketiere-Folge auf Deutsch zumindest besprochen hat.
Kann gut sein, ja. Aber wo wir gerade bei Dinge sind zum Abschließen, wir haben dafür den Retrocast noch so eine Weltraumsaga, die wir irgendwann noch abschließen müssen.
Stimmt. Stimmt, ja. Ja, wir müssen unbedingt über die Ewok-Filme reden, da hast du recht. Nein, das werden wir im Retrocast auch sicher, das werden wir definitiv noch machen demnächst.
Ja, genau.
Ja, geil. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als meinen Hut vor dir zu ziehen und mich zu bedanken, dass wir beide die Klingen gekreuzt haben in diesen Besprechungen.
hat mir sehr viel Freude bereitet, ja.
Ja, mir auch. Tja, dann, liebe Leute, in diesem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.